ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Dienstag, der 20. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 12.15 Uhr auf. Ich bin Stefan Niemann in Hamburg und habe mit Wassili Golod kenntnisreiche Verstärkung aus dem ARD-Studio Kiew zugeschaltet. Hallo Wassili.
Hallo Stefan, ich grüße dich.
Wir analysieren gleich erstmal in Ruhe, wie das lange Telefonat zu bewerten ist, das Donald Trump mit Wladimir Putin geführt hat und was das ganz konkret für die Ukraine bedeutet. Später soll es darum gehen, wie eigentlich die NATO an ihrer Ostflanke aufgestellt ist. Ich war ein paar Tage bei großen Manövern im Baltikum dabei und freue mich auf höchst kompetenten Input dazu von General AD Jürgen Joachim von Sandrath, der zuletzt kommandierender General des multinationalen Korps Nordost war. Aber jetzt zu dem mit Spannung erwarteten XXL-Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und Russlands Machthaber. Wassili, es ist vollbracht. Donald Trump hat eine Lösung gefunden auf dem mühseligen Weg zu Friedensverhandlungen, aber leider nur für sich selbst, so scheint es. Ne? Der US-Präsident zieht sich raus aus der Vermittlerrolle, nachdem Trump monatelang in gewohnter Großspurigkeit behauptet hatte, er allein könne die Kriegsparteien über ein Waffenstillstandsabkommen zum Frieden führen. Jetzt verkündet er, Russland und die Ukraine sollen sich untereinander einigen. Der Vatikan könne doch ein neutraler Verhandlungsort sein. Was war dein erster Gedanke, als du das gehört hast?
Das hat mich grundsätzlich wenig überrascht, denn Papst Leo hat sich selbst ja schon ins Gespräch gebracht. Er hat seinen ersten Anruf, den er mit einem Staatsoberhaupt eines anderen Staates hatte, mit Selenskyj geführt, das erste Telefonat. Er hat Selenskyj und seine Ehefrau zu einer Audienz empfangen im Vatikan und er hat sich in der Vergangenheit ja auch immer sehr klar zu dem russischen Angriffskrieg geäußert, hat von einem imperialen Krieg gesprochen. Er hat sich jetzt als Papst auch ganz klar für Frieden ausgesprochen. Insofern ist das etwas, was in der Ukraine, so nehme ich es wahr, unterstützt wird. Selenskyj hat ja auch gesagt, ob jetzt die Türkei, die Schweiz oder der Vatikan am Ort und an dem Vermittler soll es nicht scheitern. Wo man eher Fragezeichen hat, ist, ob Russland wirklich ernsthafte Friedensinteressen hat. Und die sieht man in der Ukraine gerade nicht mal ansatzweise.
Und man kann sich vorstellen, wenn Selenskyj die Wahl hat, mit welchem Amerikaner er lieber verhandelt, dem im Vatikan oder dem im Weißen Haus, dann habe ich da auch eine Ahnung. Bleiben wir noch mal kurz bei Trump. Nach seinem mit Spannung erwarteten mehr als zweistündigen Telefonat mit Wladimir Putin zeigte sich der US-Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses ziemlich zufrieden mit sich selbst, das kennen wir ja, und er machte deutlich, dass es nicht an ihm liege, dass der Krieg nicht längst beendet sei.
Big ego's involved, I tell you. Big ego's involved, but I think something's gonna happen. And if it doesn't, I'd just back away and they're gonna have to keep going. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. Should have remained, but we have, because the past administration felt very strongly that we should be involved, and we got involved much more than Europe did in terms of the money. And
ja, also Trump sagt, es seien große Egos beteiligt, sehr große Egos, aber er glaube, es werde sich was bewegen und falls nicht, dann werde er sich rausziehen, dann müssten die anderen alleine weitermachen, also Selenskyj und Putin. Dies sei eine europäische Lage, hat Trump noch gesagt, und hätte auch eine europäische Lage bleiben sollen. Aber weil die Biden-Regierung darauf gedrängt habe, dass die USA beteiligt sein sollten, sei sein Land am Ende stärker involviert gewesen als die Europäer. Ja, ist interessant, dass Trump von großen Egos spricht, die da involviert gewesen seien. Wie wirkt das auf dich, Wassili?
Ja, also ein großes Ego haben wir gerade im Ton gehört. Wer sich diesen Krieg aber ansieht und wer ihn beobachtet seit mehr als 11 Jahren, der weiß, dass das vielleicht mit einem Ego im Kreml zu tun hat. Vor allem hat es aber mit den imperialen Absichten Russlands zu tun. Und leider erleben wir ja, dass die Trump-Administration und konkret US-Präsident Donald Trump immer wieder russische Narrative übernehmen, immer wieder sich von Fakten entfernen und irgendwelche anderen Argumentationsketten aufbauen, was leider dazu führt, dass der Diskurs, die Diskussionen über die Realitäten sich auch verschieben.
Und Putin ist es offenbar wieder gelungen, sein Narrativ durchzusetzen. Er hatte das Telefonat ja nicht im Kreml, nicht in Moskau, sondern in Sotschi am Schwarzen Meer geführt. Russlands Herrscher lobt das Gespräch mit dem US-Präsidenten direkt danach und demonstrativ als aufrichtig, konstruktiv und inhaltsschwer, was immer das heißt. Aber diese Schmeicheleien begleitet natürlich der Anspruch auf die Deutungshoheit, also das Framing, wie wir sagen, das dem russischen Narrativ folgen soll. Man muss genau hinhören, was Putin sagt.
Der US-Präsident hat seinen Standpunkt zur Beendigung der Kampfhandlungen und zu einem Waffenstillstand dargelegt und seinerzeit ebenfalls betont, dass auch Russland für eine friedliche Beilegung der Ukraine-Krise eintritt. Wir müssen einfach die wirksamsten Wege zum Frieden finden.
Also aufgemerkt, Russland sei um Frieden bemüht und es gehe um die so wörtlich Ukraine-Krise. Das ist so, wie wir Putin kennen, Vassili, oder?
Absolut. Das, was Putin Ukraine-Krise nennt, ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist der Versuch, dieses Land zu vernichten, ist der Versuch, die Souveränität der Ukraine zu zerstören. Und natürlich versucht er, sich maximal gewählt auszudrücken, versucht er es so aussehen zu lassen, als wäre Russland der eigentliche Friedensstifter und Helfer. Das ist eine Inszenierung, die wir seit vielen Jahren beobachten, bei Putin, beim Kreml, aber eben auch in der russischen Propaganda.
Und Putin hat ja gesagt, er habe mit Trump vereinbart, dass Russland der ukrainischen Seite ein Memorandum über einen möglichen künftigen Friedensvertrag vorschlagen werde. Moskau sei bereit, gemeinsam mit Kiew daran zu arbeiten. Festgelegt werden müssten Grundsätze der Krisenregelung, so heißt es da, Fristen für einen möglichen Abschluss eines Friedensabkommens, einschließlich einer möglichen Waffenruhe für einen bestimmten Zeitraum. Das klingt doch nicht so, als würde Putin an einem raschen Friedensschluss interessiert sein und von seinen Kriegszielen abrücken, oder?
Vollkommen richtig analysiert, Stefan. Aber ich glaube, wenn man sich als normaler Mensch, der jetzt nicht irgendwie Politik-Nerdy ist, diese Aussagen anhört, dann merkt man Begriffe, ne? Memorandum, Krisenregelung, Friedensabkommen. Das klingt ja erstmal für jemanden, der sich nicht täglich mit Putins Aussagen beschäftigt, als etwas völlig Sinnvolles. Wenn wir uns aber zurückerinnern, wo wir eigentlich angefangen haben, das war eine Forderung des US-Präsidenten an beide Seiten, an Russland, an den Aggressor und an die Ukraine, sich bereit zu erklären, sofort die Waffen niederzulegen, eine sofortige Waffenruhe, die für alle Bereiche gilt, für die Front, für die Luftangriffe, für das Schwarze Meer. Und die Ukraine hat sich darauf eingelassen vor mehr als 2 Monaten, hat gesagt, okay, wir sind einverstanden, hier ist das Angebot an Russland. Trump hat an beide Seiten ein Ultimatum gestellt, hat mit Sanktionen gedroht und jetzt ist das alles, was er mal gesagt hat und gefordert hat, zumindest in Richtung russischer Seite nichts mehr wert und das wirft in der Ukraine natürlich sehr, sehr große Fragen auf.
Über die Sanktionen reden wir gleich noch extra, aber wie hat denn Wladimir Selenskyj reagiert auf dieses Telefonat zwischen Trump und Putin und auf das, was jetzt bekannt ist darüber?
Er hat ja 2-mal mit Donald Trump telefoniert, einmal bevor Trump Putin angerufen hat. Da wollte Trump wissen, was Selenskys Standpunkte sind. Und da sagte Selenskyj als eine der Kernbotschaften, dass er nicht ohne die Ukraine über die Ukraine reden sollte mit Putin, also sich nicht auf irgendetwas einigen sollte, was die Ukraine anbetrifft. Und natürlich der äußere Auftritt Selenskys bei der Pressekonferenz gestern, der ist diplomatisch, da bedankt er sich bei Donald Trump und sagt, dass die Ukraine weiterhin bereit ist zu allen Friedensinitiativen, zu allen Formen der Gespräche, egal wo. Aber man merkt zwischen den Zeilen sehr, sehr klar die Enttäuschung. Da hat Selenskyj ja einen zentralen Satz formuliert, auch in einer schriftlichen Stellungnahme. Da hat er gesagt, das ist ein entscheidender Moment. Die Welt kann nun sehen, ob ihre Führungspersönlichkeiten wirklich in der Lage sind, einen Waffenstillstand zu erreichen und echten, dauerhaften Frieden zu schaffen. Das ist ein klarer Seitenhieb auf das, was Trump versucht hat, aber eben nicht geschafft hat. Denn Russland ist weiterhin nicht bereit zu einer Waffenruhe. Russland will weiter den Angriffskrieg fortsetzen und weiter die militärischen Ziele erreichen. Und es gibt aber keine Sanktionen. Und das ist das, was in der Ukraine sehr, sehr viele Menschen, nicht nur den Präsidenten, ärgert.
Und die Skepsis gibt es auch anderswo in Europa. Etwa für Deutschland hat sich Boris Pistorius geußert beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel. Hören wir das mal einmal an.
Ich glaube, man kann sagen, das Gespräch gestern hat wieder einmal bestätigt, Erklärungen werden abgegeben von russischer Seite. aber Beweise für erklärte Absichten gibt es bislang nicht. Er ist nach wie vor nicht zu Zugeständnissen bereit. Er spricht nur von Waffenstillstand zu seinen Bedingungen, also zu den bekannten Bedingungen wie kein NATO-Beitritt, Abtretung der besetzten Gebiete und vieles andere mehr. Wladimir Putin spielt offenbar weiter auf Zeit, auch das kann man sehr klar erkennen. Und so auch wenn Russland bereit ist, über ein Memorandum zu sprechen, so ist doch bislang keine Waffenruhe abzusehen. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Einen Zeitplan gibt es nicht. Man muss also leider sagen, Putin scheint nach wie vor nicht wirklich ernsthaft an Frieden, an einem Waffenstillstand interessiert zu sein, jedenfalls nicht zu Bedingungen, die für andere akzeptabel sind. Trotzdem gilt der Satz, ich höre die Worte, ich höre die Erklärungen, aber am Ende bleibe ich bei meiner Linie zu sagen, ich beurteile keine Worte mehr am Ende, sondern Taten und Handlungen. Ich glaube, das hilft uns allen mehr als das Spekulieren über Ernsthaftigkeit von Absichten.
Und zu Handlungen könnten Sanktionen gehören. Du hast es schon angesprochen eben, Vassili. Nach der gemeinsamen Kiew-Reise von Merz und Macron, Starmer und Tusk, das ist ja noch nicht so lange her, da hatten die Europäer Putin mit erneut verschärften Sanktionen gedroht, falls Russland einem bedingungslosen Waffenstillstand von 30 Tagen nicht zustimme, was Putin ja bekanntlich nicht getan hat. Und zunächst sah es so aus meiner Sicht jedenfalls, als würde Trump sich dieser Sanktionsdrohung anschließen, der Westen also zu einer gemeinsamen harten Haltung finden. Auf eine Reporterfrage zu möglichen US-Sanktionen sagte Trump aber im Rosengarten jetzt nur, man wolle die Verhandlungen nicht mit Sanktionen belasten. Vassili, das wirkt so, als sei es Putin gelungen, in Sachen Sanktionen einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben, oder?
Es ist tatsächlich ganz interessant, weil Bundeskanzler Friedrich Merz ja gestern Abend getwittert hat, Europa und Amerika sind hier sehr geschlossen, wir werden die Ukraine weiter auf dem Weg zu einem Waffenstillstand eng begleiten, Europa wird den Druck auf Moskau durch Sanktionen erhöhen, aber das ist der entscheidende Satz, Europa wird den Druck auf Moskau durch Sanktionen erhöhen und nicht, wie du eben sagtest, gemeinsam mit den USA. Putin versucht zumindest den Keil hineinzutreiben, was man vielleicht als positives Momentum unterstreichen kann. Nachdem Trump mit Putin telefoniert hat, hat er ja diesen großen Call gemacht, bei dem Zelensky dabei war, aber bei dem eben auch andere europäische Spitzenpolitiker dabei waren. Das heißt, er bezieht Europa doch aktiv mit ein in seine, nennen wir es Bemühungen, und das ist vielleicht in dem ganzen Negativen dann doch etwas Positives, auch wenn unklar ist, was denn jetzt sein eigentlicher Kurs ist, wenn er nicht zu Sanktionen bereit ist, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden.
Wenn sich der US-Präsident nun aus den Friedensvermittlungen rauszieht, offensichtlich auch keinen Druck auf den Kreml ausüben will, dann stellt sich natürlich die Frage, ob die Amerikaner auch ihre Militärhilfe und ihre Geheimdienstunterstützung für die Ukraine einstellen könnten. Ist das in Kiew nun erneut die Sorge?
Die Ukraine muss die ganze Zeit mit dieser Sorge leben. Wir erinnern uns an den Eklat im Oval Office. Wir erinnern uns daran, dass dann kurzzeitig die Militärhilfe unterbrochen wurde. Wir müssen aber auch klar sagen, das, was an Militärhilfe gerade kommt, ist nicht irgendwie ein Unterstützungspaket von Donald Trump, sondern das sind die Zusagen der Biden-Administration, die noch weiterhin kommen. Die Geheimdienstunterstützung ist sehr, sehr wichtig, aber die Hoffnungen, dass Trump jetzt irgendwelche großen militärischen Unterstützungspakete selber zusagen wird, die sind ohnehin gering. Deshalb zeigt man sich in der Ukraine ja bereit und sagt, wir sind bereit, das zu kaufen. Wir sind bereit, sehr viel Geld dafür zu investieren. Und das andere, worauf man vielleicht auch hofft, ist die Öffentlichkeit in den USA, weil da sieht man ja, dass die Unterstützung für die Ukraine weiterhin gegeben ist. Eine Mehrheit unterstützt die Ukraine und man sieht ja auch, dass Donald Trump in Rechtfertigungsdruck kommt, denn er hat gesagt, ich werde das Sterben beenden. Jetzt hat sich die Ukraine dazu bereit erklärt, Russland nicht, und da ist es ja nur logisch, dass die Gesellschaft in den USA von ihrem Präsidenten erwartet, dass er irgendwie darauf reagiert, und wir wissen auch, dass der Kongress ein Sanktionspaket vorbereitet, was sehr, sehr scharf ist, was Russland sehr wehtun würde, würde den Bankensektor treffen, würde den Energiesektor treffen. Und da hofft man, dass ein solches Sanktionspaket möglicherweise durchkommt.
Wenn man Donald Trump zuhört, hat man eher den Eindruck, dass er darauf spekuliert, schon bald wieder lukrative Geschäfte mit Russland machen zu können. Fühlt sich die Ukraine von Trump verraten und verkauft, buchstäblich?
Die Ukraine ist nicht so wirklich in der Position, sich über ihre Gefühle Gedanken machen zu können. Sie ist in einem existenziellen Krieg und es geht um das Überleben dieses Staates, um das Überleben dieses souveränen Staates. Und deshalb ist man relativ pragmatisch, sowohl was ich aus dem Präsidialamt höre, als auch das, was ich aus der ukrainischen Gesellschaft mitbekomme. Natürlich sind die Menschen hier sehr enttäuscht, die Hoffnungen in Trump gelegt haben. Natürlich ist das schmerzhaft, dass man in eine Situation gebracht wird, sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass man sich gegen einen Aggressor, der einen vernichten und töten will, verteidigt. Das können viele Menschen, viele normale Menschen auch schwer nachvollziehen, dass sie in eine solche Situation geraten sind. Politisch versucht man irgendwie Antworten darauf zu finden, indem man gemeinsam mit einer starken europäischen Stimme spricht, indem man auch Europa versucht, stärker in die Verantwortung zu nehmen, indem man versucht, auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf die USA auszuüben, indem man auch eigene Eitelkeiten ablegt. Also ne, Zelensky hätte ja auch möglicherweise Grund gehabt, sauer auf Trump und Vance zu sein. Trotzdem sitzt er beiden lächelnd gegenüber und versucht auf gute Miene zu machen, weil er eben weiß, es geht hier nicht um ihn und seine Befindlichkeiten, sondern es geht um die Zukunft seines Landes.
Und er will die Gunst des Amerikaners nicht ganz verspielen, weil er weiß, wie gefährlich das werden kann. Nun sollen Russland und die Ukrainer untereinander aushandeln, wie sie zum Frieden finden. So will es ja offenbar Donald Trump. Wie das aussehen könnte, haben wir bei den Verhandlungen in Istanbul gesehen. Du, Vassili, hast Insider-Informationen von Ukrainern, die da mit am Tisch saßen. Was erzählen die vom Auftreten der Russen?
Die erzählen, dass sie wenig überrascht waren. Ich habe mit einigen gesprochen, die auch seit 2014 an Verhandlungsrunden beteiligt waren. Es gab keinen Handshake, weder zur Begrüßung noch zur Verabschiedung von beiden Seiten nicht. Man hat ja auch gesehen auf den Fotos, die Tische waren recht weit voneinander entfernt. Es wurde auf verschiedenen Sprachen gesprochen. Am Anfang wurde vor allem über Übersetzer kommuniziert. Ich hörte aber auch, dass dann in gewissen Momenten auch direkt auf Russisch miteinander gesprochen wurde. Es war in der Tonlage sachlich. Also wenn jetzt jemand denkt, da wurde irgendwie rumgeschrien und es herrschte ein aggressiver Ton, das nicht. Vom Inhalt war die ukrainische Seite aber schon auch vielleicht nicht erschrocken, weil sie damit gerechnet haben, aber das war inhaltlich sehr, sehr scharf, was Russland von sich gegeben hat. Da wurde einerseits in Richtung der türkischen Vermittler gesagt, nach den Eröffnungsworten des türkischen Außenministers, dass die Türkei ja eigentlich nichts zu sagen habe, sondern aus Höflichkeit würde man, so hieß es von russischer Seite, sie mit am Tisch sitzen lassen. Aber eigentlich habe man ja nur das Mandat von Putin, direkt mit den Ukrainern zu sprechen. Das fanden die Ukrainer einigermaßen bemerkenswert, so mit dem Gastgeber umzugehen. Und in Richtung der Ukrainer gab es auch provokative Aussagen nach dem Motto, wir wissen, dass einige von euch schon Angehörige in diesem Krieg verloren haben. Wenn ihr euch nicht auf unsere Forderungen einlasst, dann werden es noch mehr Angehörige werden. Es gab die Drohung, einen ewigen Krieg zu führen, wenn man sich nicht auf die russischen Maximalforderungen einlassen würde. Und es gab auch die Drohung gegen Ende der Gespräche, dass, wenn man sich jetzt nicht bereit erklärt, die Regionen, die Russland für sich beansprucht, abzutreten, dann werden es sehr bald noch mehr Regionen sein, die man besetzen werde. Da ging es konkret um die Drohung, dass auch Kharkiv und dass auch Sumy von Russland besetzt werden. Die ukrainische Delegation, so sagt sie es selber, hat sich bemüht, ruhig damit umzugehen und auf die Themen zu gehen, die für die Ukraine entscheidend waren. Einerseits der Gefangenenaustausch, darauf hat man sich geeinigt, beide Seiten 1000 Kriegsgefangene freizulassen. Die anderen Themen, da ist man eben nicht weitergekommen bei der Waffenruhe und auch bei einem Treffen zwischen Zelensky und Putin, da gibt es keinen Termin.
Also Gefangenenaustausch sicherlich positiv für beide Seiten, aber massiver kann man eigentlich nicht drohen, als die Russen das da offenbar gemacht haben in Istanbul. Gibt denn die militärische Lage das her? Sind die Russen so in der Offensive, dass mit weiteren Gebietsverlusten gerechnet werden muss?
Russland arbeitet zumindest mit aller Macht, mit aller Gewalt daran. Es heißt aus dem ukrainischen Militär, dass diese Sommeroffensiven jetzt schon angefangen haben, in Teilen in Vorbereitung sind. Wir sehen an der Front, dass die Kämpfe heftig sind. Wir sehen, dass Russland weiterhin versucht, die Stadt Pokrowsk im Donbass einzukreisen. Das ist ja eine Stadt, in der wir auch häufiger waren, in der 60.000 Menschen mal gelebt haben. Inzwischen sind es weniger als 2.000 nach Behördenangaben. Da werden auch die Verbliebenen in Sicherheit gebracht, weil es einfach zu gefährlich ist. Und eigentlich sieht man das entlang der gesamten Front. Aber es sieht gerade nicht danach aus, dass Russland diese eigenen Maximalforderungen, die es immer wieder aufstellt, in diesem Jahr militärisch so erreichen kann, dass es diese vier Regionen, Saporischja, Cherson, Donetsk und Luhansk, in diesem Jahr vollständig unter die eigene Kontrolle bringen kann.
Überlegen sind die russischen Streitkräfte ja ohne Zweifel in Sachen Feuerkraft, so heißt es immer. Wie erfolgreich sind denn die Ukrainer in der Dezimierung dieser Feuerkraft, also mit den Angriffen auf Munitionsdepots, auf Waffenlager, auch auf Stützpunkte der russischen Streitkräfte tief in Russland?
Da hat die Ukraine einige Erfolge vorzeigen können, was auch an der erfolgreichen eigenen Waffenproduktion liegt, konkret Drohnenproduktion. Es gibt Drohnen, die wirklich hunderte Kilometer, tausende Kilometer zurücklegen können und Ziele in Russland treffen und zerstören. Aber das ist sozusagen bei der Masse an russischen Stellungen, bei der Masse an russischen Munitionslagern nichts, was bisher einen massiven Unterschied gemacht hat. Deswegen gibt es ja auch weiterhin die Forderung, unter anderem, man kann es in Deutschland ja irgendwie langsam nicht mehr hören, aber aus ukrainischer Sicht in einem existenziellen Krieg gibt es die Forderung dennoch, dass Taurus-Marschflugkörper unter anderem geliefert werden. Also alles, was an Unterstützung, an modernen Waffen, System auch weitreichend geliefert werden kann. Das wird in der Ukraine dankbar angenommen, aber man hat natürlich Schwierigkeiten einfach aufgrund der Masse der russischen Feuerkraft. Auch jetzt am Wochenende haben wir gesehen, einer der massivsten Drohnenangriffe seit Beginn des Angriffskriegs, 273 Drohnen. Davon wurden einige oder viele abgeschossen. Es wurden andere mit elektronischer Kriegsführung zerstört oder ins Nichts umgeleitet, nennen wir es so. Aber es bedeutet trotzdem, dass bei dieser Masse auch Drohnen ihre Ziele treffen oder aber Zivilisten töten. Und das ist etwas, was für die Ukraine nur schwer zu verteidigen ist angesichts der Masse der Angriffe.
Danke für die Schilderung und Einschätzung. Erstmal, Wassily, toll, dass du heute trotz drängender Aktualität wieder Zeit gefunden hast für unseren Podcast, wie überhaupt euer ganzes Team. Deine Kollegin Rebecca Barth kommt übrigens demnächst für eine Live-Folge von Streitkräfte und Strategien zusammen mit den Kollegen vom Weltspiegel-Podcast nach Hamburg. Und ihr da draußen, kurze Werbung, ihr könnt dabei sein, wann? Mittwoch, 11. Juni um 19 Uhr in der Zentralbibliothek in Hamburg. Auf der Bühne wollen wir von Rebecca dann wissen, wie arbeiten Kriegsreporter in der Ukraine, was erzählen ihr Soldaten an der Front und wie erlebt sie ihre Nachbarn und Freunde in Kiew, die täglichen Drohnenangriffe. Die Plätze für den Live-Podcast sind kostenfrei, aber begrenzt. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann meldet euch jetzt auf der Webseite der Bücherhallen Hamburg an. Wir verlinken euch die Seite in der Folgenbeschreibung und freuen uns darauf, euch am 11. Juni zu sehen. Wenn es Fragen gibt, die euch interessieren, ihr aber nicht live dabei sein könnt, dann mailt uns diese an streitkräfte@ndr.de. Wir sammeln eure Fragen und nehmen ein paar davon mit auf die Bühne. Um die Verlässlichkeit der USA innerhalb der NATO und unsere Verteidigungsbereitschaft soll es auch im Gespräch mit meinem nächsten Experten gehen. Jürgen Joachim von Sandrath, General AD, ehemaliger kommandierender General des multinationalen Korps Nordost in Stettin, ist jetzt bei uns. Ich begrüße Sie, Herr General. Ihr Zapfenstreich ist ja noch nicht so lange her. Ich erinnere mich, dass es ein etwas nachdenklicher Abschied war, weil Sie durchaus sorgenvoll nach Osten und nach Westen geguckt haben. Warum?
Naja, wenn Sie 43 Jahre im Dienst dieser Streitkräfte waren, im Kalten Krieg den Dienst aufgenommen haben, über die Episode der Auslandseinsätze in den Auslandseinsätzen gewesen sind und jetzt erkennen müssen, dass wir in Europa wieder Krieg haben, was wir lange gehofft hatten, nie wieder erleben zu müssen, dann hat man schon das Gefühl, etwas nicht richtig gemacht zu haben. Warum ließ sich das nicht verhindern? Und wenn man jetzt abtritt, und das tue ich in großer Demut und Dankbarkeit, hat man trotzdem das Gefühl, noch nicht fertig zu sein, weil das Problem ja unverändert da ist. Und das beschreibt so ein bisschen das Unwohlsein in der Situation im Moment. Es gibt noch viel zu tun, damit wir wieder in die Phase Frieden eintreten können.
Und die alten Gewissheiten, die es gab, die ja auch Ihr Vater, der auch ein sehr respektierter General der Bundeswehr war, auf die der sich noch verlassen konnten, die gelten nicht mehr, etwa, dass die USA ein verlässlicher Partner an unserer Seite sind. Wie haben Sie das empfunden in Ihren Jahren in Stettin?
Also ich habe in Stettin die Amerikaner als sehr verlässlichen Partner gesehen. Sie standen ganz eng an unserer Seite und haben in den letzten 3 Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass wir verteidigungsbereit geworden sind oder deutlich verteidigungsbereiter geworden sind nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Die letzten und jüngsten Entwicklungen mit der Wiederwahl des Präsidenten Trump stellen selbstverständlich alles in Frage. Ich gehöre immer noch zu den Optimisten und bin sicher, dass Trump und Amerika an der Seite der NATO bleiben werden. Ich bin mit dem Regime Trump und dem Trumpismus in keiner Weise einverstanden. Aber man kann natürlich nicht verhehlen, dass das, was er anspricht, Realität ist und nicht erst auf Trump zurückzuführen ist. Europa war lange Trittbrettfahrer und nun muss es sehen, dass es sich souverän und eigenständig handlungsfähig macht im Rahmen seiner Verantwortung, die wir haben. Das heißt noch lange nicht, dass die Amerikaner die NATO verlassen, daran glaube ich nicht.
Auch nicht, wenn Donald Trump jetzt nach dem Gespräch mit Wladimir Putin klargemacht hat, der Krieg in Europa sei vor allem ein europäisches Problem und müsse in Europa gelöst werden. Wie lesen Sie das?
Na, ich lese das zunächst mal eher ganz nüchtern, denn Tatsache ist, es ist ein Krieg in Europa. Tatsache ist auch, dass Europa sicherlich aufgrund seiner Geografie und seiner Verantwortung für Europa eine herausgehobene Verantwortung hat, sich dieser Herausforderung anzunehmen. Und ich bin dennoch sicher, dass Amerika auch an der Seite Europas und der freiheitlichen Welt bleiben wird. Aber sicherlich werden wir ein reduziertes Engagement Amerikas sehen, in der Erwartung, dass Europa für seine Verantwortung mehr einstehen wird.
Sie waren, ich habe es erwähnt, Kommandeur des multinationalen Korps Nordost. Ich komme gerade zurück von dem großen Manöver Griffin Lightning, dem NATO-Manöver, war also sozusagen bei den Leuten, deren Kommandeur Sie waren. Ich war beeindruckt von der Resilienz der Balten mit Blick auf die Bedrohung durch Russland. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, das habe ich ganz plastisch und täglich erlebt. Ich war selbstverständlich viel in Estland, Lettland, Litauen und Polen, habe viel mich dort ausgetauscht mit der Zivilbevölkerung, mit den Verantwortlichen, seien sie nun Soldaten oder Mitglieder in der Regierung. Und dort wird einem mehreres präsent. Ich will es mal in 3 Dingen aufzeigen. Erstens, die Menschen dort leben quasi mit der Bedrohung vor der Haustür. Denn sie haben eine gemeinsame Landesgrenze mit Russland. Man kann diese Angst und die Bedrohung greifen. Das Zweite ist, diese Menschen haben klar für sich entschieden, nie wieder unter russischer Herrschaft, nie wieder geben wir uns unsere erkämpfte Unabhängigkeit und Freiheit wieder her. Wir sind bereit, dafür zu kämpfen. Und das führt dazu drittens, dass diese Gesellschaften durchgängig resilient sind, eine gemeinsame, klare Verantwortung und Idee ihres selbstbestimmten Lebens in hoffentlich Wohlstand, Freiheit und Sicherheit haben und das auch selber in die Hand nehmen. Und selbstverständlich dabei natürlich auch auf uns schauen, auf die Allianzpartner, dass wir sie nicht alleine lassen. Und das habe ich sichergestellt in den 3 Jahren dort.
Und wie sicher ist die Ostflanke aus Ihrer Sicht? Also könnte die NATO einen Angriff Russlands auf ein baltisches Land abwehren? Wie und wie lange könnte da Gegenwehr geleistet werden?
Das ist natürlich eine sehr delikate Frage, die ich aus Ihrer Sicht auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin ganz gewiss, dass wir gegen die verbliebene Bedrohung Russlands verteidigungsbereit sind, die sich nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 abgebildet hat. Aber ich sage auch ganz deutlich, dass Russland sich schon vom Krieg in der Ukraine und der Belastung in der Ukraine rekonstituiert und die Bedrohung auf der russischen Seite täglich wächst.
Das heißt, Sie sagen, solange die Russen so stark gebunden sind mit großen Teilen ihrer Streitkräfte in der Ukraine, ist die Ostflanke sicherer, als wenn Russland die Ukraine sozusagen abgehakt hat, so oder so, also entweder ganz eingenommen hat oder jedenfalls dort militärisch nicht mehr engagiert ist. Dann wird's gefährlicher für die NATO, richtig?
Also zunächst mal ist die Ostflanke nicht sicher. Russland kann jederzeit in einem begrenzten Umfang den Konflikt suchen, oberhalb und unterhalb des Rubikons. Und für mich ist der Rubikon der Kriegszustand, also in der hybriden als auch in der Phase Krieg. Das kann jederzeit passieren. Selbstverständlich ist es so, dass in dem Moment, wo Russland seine Kräfte reduzieren kann oder freimachen kann in der Ukraine, die Kriegsgefahr an der Nordostflanke oder in anderen Räumen oder anderen Regionen erheblich steigt. Denn ich bin sicher, dass in dem Moment, wo Russland das Gefühl hat, dass das Mittel Krieg aus seiner Sicht legitimiert und zweckmäßig ist, politische Ziele zu erreichen, wird er weitermachen. Und Putin und sein Regime hat ja deutlich erklärt, dass es die Eigenständigkeit ehemaliger Sowjetrepubliken eingebunden in die freiheitlichen Strukturen Europas und der Allianz als größtes Missgeschick der Geschichte sieht und dass er das wieder gerade rücken will. Also ja, die Kriegsgefahr steigt.
Und manche gucken mit Sorge auf den Ostseeraum. Es gibt interne Papiere, die davor warnen, Russland könne Hoheit gewinnen, also Überlegenheit in der Luft, zu Lande und zu Wasser im Ostseeraum, wenn es sich darauf konzentrierte. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also ich teile die Einschätzung, dass Russland über erhebliche Fähigkeiten verfügt, die es willens und in der Lage ist einzubringen. Und es ist jetzt an uns zu entscheiden, inwieweit sie damit Erfolg haben. Ich teile die Einschätzung, dass der Ostseeraum der gefährdetste Raum der Allianz ist. Und der Ostseeraum beschreibt für mich deutlich mehr als die drei baltischen Staaten. Und die südliche Küstenlinie der Ostsee schließt eindeutig die Peninsula Skandinavien, Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark mit ein. Also die Baltic Sea Region ist als ganzheitliche Region zu sehen und muss auch so verstanden werden.
Und der Beitritt Schwedens und Finnlands hat die NATO da nicht entscheidend stärker gemacht?
Selbstverständlich ist die Tatsache, dass Schweden und Finnland der NATO beigetreten sind, eine Stärkung der Allianz und ein strategischer Vorteil des freiheitlichen Allianzbündnisses und damit gleichermaßen eine strategische Niederlage oder ein strategischer Rückschlag aus der Sicht Moskaus. Da hat sich Putin verkalkuliert. Damit hat er sicherlich nicht gerechnet. Und er ist sicherlich bereits, und das kann man auch sauber nachvollziehen, dabei, auf dieses strategische Defizit zu reagieren, indem er an der Grenze zu Finnland, aber auch zu den drei baltischen Staaten deutlich aufrüstet und sich neu aufstellt.
Ich war jetzt im Manöver im Baltikum mit den Heeresfliegern unterwegs und war beeindruckt, welchen Anteil die Bundeswehr trägt, auch an Mobilisierung der multinationalen Truppen dort. Welchen Beitrag sollte die Bundeswehr künftig leisten dort im multinationalen Kontext? Was muss noch dazukommen, auch mit Blick auf die Fähigkeiten, die es braucht?
Also zunächst mal halte ich es für eine historisch richtige Entscheidung unseres Ministers, zu entscheiden, dass die Unversehrtheit der Landesgrenze zwischen Litauen und Weißrussland oder Belarus und damit russischem Einflussgebiet gleichzusetzen ist mit unserer Sicherheit. Und er entschieden hat, dass wir dort eine Brigade, die Brigade 45, stationieren, dass Deutschland sich dort engagiert und für die Freiheit mit eintritt. Und wenn er das für Litauen entschieden hat, kann man das natürlich analog für das gesamte Baltikum sehen. Und wir sehen ja, dass andere Nationen das gleichermaßen getan haben. Das heißt, die Unversehrtheit der Landesgrenze zu Russland und seinem Einfluss auf Weißrussland, also schließt Russland, Belarus und Kaliningrad Oblast an, ist gleichzusetzen mit unserer Freiheit. Ein Krieg dort ist nicht ein Krieg woanders, sondern es ist ein Krieg bei uns. Das ist richtig. Und entsprechend muss sich Deutschland aufstellen. Deutschland ist der gesuchte Anlehnungspartner in der Region. Deutschland wird gesehen als das leistungsstärkste Land in Zentraleuropa. Wir haben einen ausgezeichneten Ruf, wenn es darum geht, als Anwalt kleinerer Mitgliedstaaten zu agieren, ihnen Anlehnung zu geben und gemeinsam für die Sicherheit zu sorgen. Und das muss Berlin umsetzen. Das bedeutet, dass man sich aus der Blase Berlin heraus bewegen muss, Richtung der Partner vor Ort, aber Richtung der Bündnispartner, die sich auch dort engagieren. NATO lebt davon, think first, serve first, deliver first. Und dann kann man Sicherheit gestalten.
Sie haben es vorsichtig formuliert, aber es klingt doch schon so ein bisschen so, als sei ein General AD nicht so zufrieden mit der Entscheidungsgeschwindigkeit und Entscheidungsfreudigkeit in Berlin. Was fehlt denn? Also was würden Sie sich wünschen an Konkretem für die Bundeswehr, auch an der Ostflanke?
Zunächst mal liegt das in der Natur der Sache, dass man es immer gerne schneller, immer gerne besser haben würde. Das darf jetzt nicht verhehlen, dass, wenn ich jetzt 3 Jahre zurückgucke, sich auch viel Positives entwickelt hat. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir deutlich konsequenter unsere Lippenbekenntnisse umsetzen müssen. Wir müssen aus der Analyse in Handlung kommen und wir müssen Handlung umsetzen. Also wir müssen die Zeitenwende, die eine Zeit ohne Wende war, tatsächlich in eine, in eine gestaltende Sicherheitspolitik umwandeln. Was heißt das für uns im Baltikum, im Verantwortungsraum der Baltic Sea Region? Wir müssen mit allen Kräften dort präsent sein. Wir müssen die Initiative übernehmen, jenseits der Stationierung von Truppen die Sicherheit dort zu gestalten. Das ist deutlich mehr als die First Line of Defense dort aufzusetzen. Das bedeutet, wie kommen wir dorthin? Wie bereiten wir den Raum vor? Wie halten wir einen Konflikt durch? Also wie sind wir resilient? Wie sind wir durchhaltefähig? Wie organisieren wir uns, um zeitgerecht auf mögliche Indikatoren für eine Eskalation zu reagieren, damit wir auch tatsächlich als First Responder in den Stellungen stehen, wenn es soweit kommt.
Und das muss ja dann wirklich schnell gehen. Das habe ich auch gehört von estnischen und litauischen Offizieren hier in dem Manöver, das ich gerade besucht habe. Die stellen sich die bange Frage, sind die NATO-Kräfte dann auch schnell genug da, sollte Russland oder gar Russland mit Weißrussland, also Belarus, mit gemeinsamen Streitkräften versuchen, die Grenze zu übertreten. Wie schnell würden wir denn verlegen können?
Also ich denke, wir haben alle Möglichkeiten, und da bin ich fest von überzeugt, wir haben alle Möglichkeiten, rechtzeitig vor Ort zu sein, wenn wir erkennen, dass Readiness und Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit sich im Wesentlichen auf die Phase des Friedens oder des Jetzt konzentriert. Wir müssen jetzt verteidigungsbereit werden, damit wir es zeitgerecht abrufen können, wenn die Lage eskaliert. Also für uns ist das Rückgrat, verteidigungsbereit und verteidigungsfähig und verteidigungswillens zu sein, der Frieden, die Phase jetzt und die Phase unterhalb des Rubikons. Und nur wenn das in Moskau erkannt wird, dass wir diese Frage nicht auf der Zeitachse nach rechts schieben und so spät wie möglich entscheiden wollen, dann im Wissen, dass wir es dann nicht mehr rechtzeitig schaffen, werden wir überhaupt Moskau davon überzeugen können, dass es keine günstige Gelegenheit gibt, die es nutzen kann. Nur dann wird Abschreckung funktionieren, aber auch nur dann, werden unsere Bündnispartner Estland, Lettland, Litauen und Polen auch ihre Skepsis gegenüber der NATO überwinden und versichert sein, dass die NATO als First Responder zeitgerecht und sachgerecht zur Verfügung steht.
Haben wir denn die richtigen Waffensysteme und haben wir die richtigen Waffensysteme bestellt? Ich habe mitgekriegt bei dem Manöver im Baltikum, da waren ukrainische Berater offenbar, die vor allem im Segment Drohnenkrieg und Kampf mit Drohnen und Gefährdung durch Drohnen beraten haben, möglichst realistische Szenarien herzustellen für die übenden Verbände. Haben wir das richtige Gerät für die Herausforderung?
Nein, in wesentlichen Anteilen haben wir das noch nicht. Ich bin jetzt nicht der Fachmann, der feststellen kann und beurteilen kann, ob das Richtige bestellt ist und zeitgerecht da sein wird. Ich kann das nur aus meiner Perspektive als kommandierender General in meiner Zeit sagen, da hatten wir das nicht. Unsere Systeme sind unverändert zu langsam. Und wenn Sie mich als Joachim Sandert fragen, dann haben wir die 2 Jahre und die 100 Milliarden nicht genutzt, um kriegstüchtiger und verteidigungsfähiger im Jetzt zu werden. Und ich sage ganz deutlich, das Window of Opportunity für Russland ist ab heute bis 2030 und nicht ab 2030. Also wir müssen jetzt tatsächlich sehr schnell das Gerät, das Material, was wir haben, einsatzbereit machen und ergänzen um das, was fehlt.
Sie haben in einem Interview mit Kollegen den Satz gesagt, wenn wir nicht wollen, dass die Zukunft unserer Kinder auf dem Altar düsterer Mächte geopfert wird, so haben Sie es formuliert, dann müssen wir jetzt das Ruder rumreißen. Sind Sie zuversichtlich, dass die neue Regierung das Ruder rumreißen kann?
Ich bin grundsätzlich immer Optimist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland, in Europa, auch in der Allianz über alles verfügen, um das Ruder rumzureißen. Und ich bin der festen Überzeugung, ob wir nun einverstanden sind, wie die Koalition zustande gekommen ist, wie die Ressorts verteilt sind, das ist jetzt belanglos. Ich bin froh, dass wir eine schnelle Regierungsbildung haben, dass wir eine neue Regierung am Start haben und ich plädiere dafür, jetzt nicht das Negative und das Haar in der Suppe zu suchen, sondern alles zu tun, um diese Regierung zu unterstützen, die Dinge anzupacken und umsetzen zu können. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, da muss Politik, da müssen wir als Bürger, da muss die Industrie, da müssen alle mit anpacken, jeder an seinem Platz. Und wenn wir dann in 8 bis 9 Monaten feststellen, das ist nichts geworden, da fehlt was, dann können wir wieder aus der Deckung kommen und versuchen, gute Ratschläge zu geben. Aber jetzt müssen wir alle gemeinsam anpacken. You have what you have. Und besser wird es jetzt erstmal nicht.
Da klingt ein General AD dann schon fast wie ein Politiker. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, für Ihre Zuversicht und Ihre Zeit, Herr General.
Ich danke Ihnen auch und freue mich, wenn wir uns dann mal in Persona sehen.
Das werden wir bald wieder. Dankeschön.
Danke, auf Wiederhören.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Es verabschieden sich Stefan Niemann in Hamburg
und Wassily Golod aus dem ARD-Studio in Kiew.
Danke nochmal an dich und das ganze Team in der Ukraine. Passt auf euch auf.
Danke, Stefan.
ARD.